Heute ist der Tag des Baumes. Und was gibt's Tolleres als Bäume? Also für mich persönlich sind die das Größte. Die armen Bäume in der Stadt, die bedauere ich ja täglich mit dem super wenigen Platz, den die haben und all den Kabeln, Rohren und Beton drumherum und unten drunter. Ich habe heute früh auf dem Fahrrad schon alle gegrüßt, diese Bäume, und ihnen gratuliert zum Tag des Baumes. Und Bäume spielen und haben immer gespielt natürlich auch eine besondere Rolle in Klöstern. Und bestens damit kennt sich die Kunsthistorikerin und Buchautorin Stefanie Hausschild aus. Hallo, Frau Hausschild.
Hallo.
Mal abgesehen davon, dass ja Bäume auch kultisch, also als Sinnbild göttlicher Weisheiten stehen, kann man sagen, dass die tollsten, coolsten, ältesten und mächtigsten Bäume in Klostergeländen stehen?
Das kann ich so pauschal nicht sagen.
Aber
die Klostergeschichte ist ja schon fast 2000 Jahre alt. Und seitdem Mönche und Nonnen sich in Klöster zurückgezogen haben und sich Regeln gegeben haben. Und diese Regeln besagen, dass sie das Kloster, wenn nicht unbedingt nötig, nicht verlassen sollen, sind sie darauf angewiesen, dass man im Kloster auch all die Sachen anbaut, die man zum Überleben braucht. Und dazu gehören Obstbäume auf jeden Fall. Nun ist das Problem, dass Obstbäume leider nicht besonders alt werden. Das bedeutet,
ist das so?
Ja, leider. Aha. Also so 100 Jahre, aber ich glaube, dann ist Schluss bei den meisten Obstbäumen.
Okay, jetzt ist natürlich 100 Jahre relativ, aber gut, ja.
Ja, aber wenn man bedenkt, dass wir die frühesten Nachrichten von klösterlichen Obstbäumen schon aus dem 9. Jahrhundert haben, nämlich aus der Zeit Karl dem Großen, erstaunt es eigentlich nicht, dass aus der Zeit keine Bäume übrig geblieben sind. Aber wir wissen, was für Bäume damals gepflanzt wurden, und die sind den Obstbäumen, die wir heute verwenden, eigentlich sehr ähnlich. Äpfel und Birnen gehören dazu und Pflaumen, Haselnüsse und Walnüsse, Kirschen. Aber die hatten damals auch schon Pfirsiche und Mispeln und so seltsame Dinge wie Speierling und schwarze Maulbeere.
Das eine ist ja das mit der Ernährung und den Obstbäumen. Das ergibt natürlich auch viel Sinn, zu sagen, wir versorgen uns selber und müssen nicht ins Dorf laufen und da in den Supermarkt nicht. Wie hieß das damals? Naja, in den Krämerladen, auf den Markt gehen, genau. Und das andere ist natürlich auch so Bäume, wo man immer sagt, die sind so mächtig und alt, also Eichen oder sowas. Haben die das denn auch angepflanzt oder wirklich nur diese Nutzbäume?
Also wir wissen mehr über die Nutzbäume, weil im Kloster eigentlich wenig Platz sein sollte für solche Zieraspekte. Dafür waren Kloster ursprünglich nicht ausgelegt. Aber natürlich gab es dann ja auch gärtnerische Spezialisierungen, und die eine Nonne und der andere Mönch haben sich halt besonders für den Garten interessiert. Wir wissen zum Beispiel, dass im Garten von Albertus Magnus, der ja in Köln in der Stolpgasse sein Kloster hatte, dass der wohl einen eigenen Baum gepflanzt hat, der auch noch 100, 200 Jahre nach Albertus Tod sehr verehrt wurde. Und zwar hat der eine Buche gepflanzt. Aber die gibt es leider auch nicht mehr. In der Stolpgasse wächst, glaube ich, überhaupt nichts mehr.
Ja, das ist wahr. Wie gesagt, die Bäume in der Stadt, oh Gott, die tun mir immer so ganz, ganz furchtbar leid.
Das ist wahr,
Jetzt ist ja ein Baum, natürlich hat der Blätter und auch Blüten und auch wunderbare Früchte, aber so ein Baum hat ja auch Holz. Hat das denn auch eine Rolle gespielt, Holz als Material, als Wert, vielleicht auch als Handelsware, also für die Klöster?
Auf jeden Fall. Zu den Klöstern gehörte ja immer Landbesitz, und ein Teil des Landbesitzes war Wald. Und der wurde schon immer bewirtschaftet. Man hat da das Holz eingeschlagen. Für jede Kirche, für jedes Haus, für jede Brücke brauchte man ja Holz. Also insofern war Waldbesitz, Holzbesitz schon sehr wertvoll und hat zum Wohlstand der Klöster beigetragen.
Was ist mit Arzneien?
Ja, Arzneien aus Bäumen. Also ich weiß, dass Hildegard von Bingen zum Beispiel die Quittenfrüchte mehrfach erwähnt. Und Kranke zu heilen oder sie auf ihrem Genesungsprozess zu begleiten, gab es spezielle Speisen, die man aus Quitten zum Beispiel hergestellt hat. Die Quitte war sowieso so ein Lieblingsbaum des Mittelalters oder eine Lieblingsfrucht des Mittelalters.
Auch wieder nicht nur zum Heilen, sondern auch zum Essen. Sinnvolle
zum Essen,
Geschichte.
Ja, klar.
Wissen wir was darüber, ob es, Sie haben eben gesagt, es gab sicherlich auch die ein oder andere Person in einem Kloster, die sich besonders für den Garten dann interessiert, oder das gibt es ja natürlich auch heute noch. Wissen wir was darüber, ob es da tatsächlich ein Amt gab, jemanden, der der Obergärtner war, für die Bäume zuständig?
Also ein Teil der Gärten war dem Kellerar zugeordnet oder der Kellerarin. Das ist die, die sich um die Wirtschaft im Kloster gekümmert hat oder bis heute noch kümmert. Ne? Und andere Gärten waren dann wieder anderen Berufen im Kloster zugeordnet. Und im mittelalterlichen Kloster war es häufig so, dass die Mönche und Nonnen die Arbeit im Garten gar nicht selber gemacht haben, sondern sie hatten dafür Angestellte.
Und die konnten sich dann auch daran erfreuen, sich im Klostergarten aufzuhalten, der von Bäumen wimmelte. Heute ist der Tag des Baumes. Baum des Lebens, Baum der Erkenntnis, Baum im Kloster. Stefanie Hauschild, Kunsthistorikerin und Autorin, hat im Domradio davon erzählt. Vielen Dank Ihnen fürs Gespräch, Frau Hauschild.
Gerne.